2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Montagabend, nicht mehr ganz kurz nach 19.10 Uhr, sondern eine Stunde später. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons bei unserem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Das Spiel fand am gestrigen Sonntag, den 19.09. um 13.30 Uhr statt und endete 4:1 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Luca Zander mit einem Kopfball in der 34. Minute nach Ecke von Leot Pagarada, Max Dittgen in der 50. Minute ebenfalls mit einem Kopfball nach Vorlage von Pagarada. Guido Bürgstaller mit einem halbhohen Rechtsschuss nach einer Kopfballvorlage von Kofi Giré in der 61. Minute sowie Christopher Buchtmann in der 73. Minute nach einer weiteren Vorlage von Giré. Für die Gastmannschaft traf Röhl in der 72. Minute mit einem durch Zieheis abgefälschten Schuss nach einem Gewusel im Strafraum zum zwischenzeitlichen 3:1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder der Max. Für die Hörer, die dich nicht kennen, stell dich bitte kurz einmal vor.
Ja, hi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe St. Pauli-Fans, ich bin der Max vom Schwarz-Rot-Blog und Podcast und ich darf heute mit euch über unser 4:1 sprechen von gestern.
Tja, Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über das Spiel zu sprechen und vor allem auch, dass du noch Lust hast nach dem Spiel. Du warst ja im Gegensatz zu mir im Stadion, um für eine Zeitung aus eurer Region über das Spiel zu berichten. Ebenso waren dank 2G zum ersten Mal die 50% Auslastung erlaubt und somit hatten wir knapp 14.000 Menschen im Stadion, darunter knapp 200 Fans aus Ingolstadt. Und ich bin so froh, dass OSP endlich wieder dabei ist. Mega Stimmung. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ich war das letzte Mal vor 4 Jahren am Millertor und es ist jedes Jahr einfach die Auswärtsfahrt des Jahres und man hat einfach gemerkt, wie die Stimmung im Stadion wahrscheinlich verglichen zum vorherigen Spiel noch besser war. Es war einfach magisch, es war großartig. Also Niederlage hin oder her, beim Einlaufen auch während des Spiels, es ist halt einfach St. Pauli, so wie es lebt und es hat mega Spaß gemacht, trotz 4:1. War wirklich war geil, war einfach geil.
Ja, das sollte sein. So soll es eigentlich auch sein. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schön, wenn gegnerische Fans unsere Stimmung so mögen. Ich war ja sehr beeindruckt, dass trotzdem 200 Fans aus Ingolstadt waren, auch alle in 2G-Modus. Fand ich ziemlich gut. Allerdings mehr rund um die Stimmung. Und dem Ganzen drumherum könnt ihr dann bei Mike im Blog nachlesen. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Ist auf jeden Fall lesenswert und ich glaube, wir sind alle froh, dass USP wieder da ist. Schönen Gruß auch. Und nun kurz ein bisschen Werbung. Wir haben einen kleinen Werbeblock. Die tolle Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntons Podcast schon eine ganze Weile und sponsert jetzt das VDS-NDS-Format. Das machen sie nämlich ganz toll. Und ganz toll ist auch das 15 Blond Ale, was ich mir für die heutige Aufzeichnung gönne. Das 15 Blond Ale ist natürlich nicht filtriert und pasteurisiert und besticht durch die frische Fruchtigkeit gepaart mit hanseatischer Herbe. Cheers! Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier mit Doppel-E. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit, Max. Wir hatten 3 Wechsel in der Startaufstellung. Bei uns hat Maximilian Ditzken den Mackinock im Sturm ersetzt, was für mehr Tempo im Angriff sorgen sollte, hat auch ganz gut funktioniert. Finn Ole Becker war verletzt, für ihn rückte das erste Mal Jackson Irvine in die Startelf. In der Innenverteidigung kehrte bei uns Philipp Ziereis zurück, hat mich ein bisschen gewundert, ich hatte eigentlich auf James Lawrence getippt. Und da Janis Wiekow kurzfristig ausfiel, kam Lukas Zander auf die rechte Außenverteidigerposition. Auf den kommen wir ja gleich zu sprechen. Also ich fand alle Wechsel waren sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Bei euch gab es auch 3 Wechsel. Kannst du uns kurz sagen, warum Petzold Schröck anstelle von Antonitsch gebracht hat, Paulsen für Franke und Schmidt für Kaya?
Das waren eigentlich 3 leistungsgerechte Wechsel, weil eigentlich alle 3 Spieler gegen Werder Bremen jetzt nicht so gut performt haben. Fatih Kaya ist eigentlich, leider, das ist ein bisschen sein Problem und ich hoffe, es wird nicht zum Dauerproblem, eigentlich von der Bank hervorragender Joker. Wenn er in der Startelf steht, ist immer ein bisschen schwierig. Kommt er nicht in den Tritt. Und Nico Antonitsch war halt gegen Bremen in der Abwehr schon einer der großen Schwachpunkte, war an fast allen Gegentoren maßgeblich beteiligt. Und der Dominik Franke hat jetzt gegen Bremen eher enttäuscht, war in den vorigen Spielen naja, ganz vernünftig. Und da wir mit Paulsen ja durchaus auch einen Bundesliga-erfahrenen Leihspieler haben, hat ihm Petzold zum Debüt verholfen. War jetzt für mich persönlich keine Überraschung, leistungsgerecht.
Leistungsgerecht, ja. Ja, Paulsen fand ich auffällig im Spiel. Also der hat mir, der kam immer wieder über die linke Seite, auch wenn irgendwie auf einem Twitter-Post von dir war irgendwie zu lesen, dass eure Außenverteidiger so lahm wären. Und naja, da kommen wir aber später nochmal zu. Lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Wie erwartet und wie gehofft, also im Gegensatz zum letzten Spiel, sind wir sehr druckvoll und aggressiv. Gleich in die Zweikämpfe und ins Pressing gekommen. Allerdings, was mich gewundert hat, Max, entgegen der Analyse, die ich im VDS dir erzählt habe, habt ihr echt vorne richtig hart angelaufen und habt aktiv versucht, nach vorne zu spielen. Daher gab es ja auch gleich in den ersten Minuten auf beiden Seiten Chancen. Also ich glaube, Röhl war das in der zweiten Minute, der gleich durchmarschiert ist.
Ja, ich sage mal so, das war zumindest in der Umsetzung, was wir besprochen haben, was wir auf den Platz bringen wollten. Das hat halt, ja, zumindest die ersten 10 Minuten ganz gut funktioniert. Und ich glaube, wenn ihr euch nicht in den Offensiven rausgespielt hättet und wir hinten das in der Abwehr mit den Abständen besser hinbekommen hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht 4-1 untergegangen. Aber die ersten 10, 15 Minuten waren eigentlich von beide Seiten sehr umkämpft, war sofort ein Tempo drin, gar kein abwartendes Spiel, weder für uns noch für euch. Das war, glaube ich, ein sehr erfrischender Beginn von beiden.
Ja. Fand ich auch super. Also es ging gleich voll drauf, also immer wieder hin und her, immer gleich ganz viele Umschaltmomente. Wer hat sich denn da auf Schanzer-Seiten besonders hervorgetan?
Ja, ich fand, Merlin Röhl war zu Beginn gut. Ich meine, das ist ja die Idee, dass er mit Linzmeier da die Doppelsechs bildet. Paulsen war auch zu Beginn recht gut unterwegs, als Außenverteidiger Druck nach vorne gemacht. Und Schmidt war eigentlich auch, er hat zwar diesen Torschossen vergeben, gegen Bremen war es auch schon einmal so zu Ende hin, aber auf jeden Fall die Kante, die wir vorne eigentlich auch brauchen. Das waren für mich jetzt die auffälligsten. Und einer war eigentlich der Mann der ersten Halbzeit, das war Fabian Buntic, der war den Tweet relativ früh abgesetzt. Herzlich willkommen bei St. Pauli gegen Fabian Buntic. Ja, der hat die erste Halbzeit seines Lebens gemacht, aber in der zweiten haben ihn seine Förderleute im Stich gelassen. Das war, also diese 3 Dreier-Chancen, wir werden wahrscheinlich gerne noch mit drauf zu sprechen kommen, das war ja irre. Also was war denn da los? 3 voll, glaube 2 Kopfbälle und einmal voll Durchzug von Giré. Ja. Wo du sagst, Wahnsinn, das Ding muss da irgendwann drin sein und der hechtet diese Bälle raus, das war sensationell.
Ja, fand ich auch. Also das war aber schon quasi so knapp um die 20. Minute, weil da haben wir immer besser ins Spiel gefunden, glaube ich. Wir kamen immer besser durch, wurden immer wieder gefährlich vor eurem Tor, haben irgendwo geschafft, auch im Mittelfeld diese Räume zu finden zwischen den Reihen. Dazu könnt ihr übrigens gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, die Analyse von Tim lesen. Der dröselt es wie immer sehr, sehr gut auf. Ich hatte da die ganze Zeit gedacht, so, da schwimmt aber eine Abwehr. Aber das Buntic, gut, dass ihr Buntic im Tor habt. Der hat ja nicht nur diesen Kopfball von Medic mega pariert, sondern Ditgens Kopfball, der da, oder ja, doch Ditgens Kopfball, Ditgen, ja. den er genau auf den Mann gezogen hat, aber trotzdem muss erstmal die Arme hochgehen. Dann den Schuss von Giret in der 21. Minute. Das waren schon alles Sachen, wo ich dachte so, mein Gott, ey, da war Buntic doch dann bis dahin der beste Schanzer.
Hm? Absolut. Ja. Absolut.
Was ich ja dann sagen musste, ist, das folgerichtig, also so nach 20 Minuten hatten wir das ganze Spiel ja auch so immer mehr besser im Griff, haben mehr Druck erzeugt. Ihr kamt auch nicht mehr wirklich so zur Entfaltung. Aber was mir dadurch aufgefallen ist, dass beide Mannschaften so viele Ballverluste hatten, so einfache Ballverluste. Auch wir in der Vorwärtsbewegung häufig den Ball quasi durch einen Fehlpass verloren haben. Trotzdem haben wir immer mehr Druck erzeugen können und dann fiel irgendwann folgerichtig auch das 1-0. Kopfball durch Zander, wie ich das schon eingangs erwähnte, nach Ecke von Lea Paccarada. Ich kann es nochmal wiederholen, nach einer Ecke erzielen wir ein Tor. Das ist immer sehr besonders für uns, kommt nicht so häufig vor. da kam aber auch wirklich unglaublich frei zum Kopfball, oder?
Ja, also der Schreck war zugeteilt, der ist irgendwie nicht so richtig hochgekommen, also ich war bei dem Ansel auch ein bisschen verwundert. Ja, das war einfach schlecht verteidigt. Das war einfach schlecht verteidigt. Darf da ein Gegenspieler einfach nicht so hochsteigen lassen und so einen Kopfball kommen lassen. Deswegen, ja, war mega ärgerlich einfach, aber das war für euch natürlich jetzt der Einstieg dann ins Spiel. So.
Ja. Ja, aber ihr hattet ja direkt im Gegenzug, ne, mit Eckhard Ayansa das 1-1 auf dem Fuß und der hat echt wieder das Tor nur knapp verfehlt. Ist mir fast verstreckt meine Tochter aus dem Arm gerutscht. Also muss ich mal sagen, also das war auch ein mega schöner Konter. Wobei Eckhard Ayansa da mir sehr häufig aufgefallen ist bei solchen Chancen. Also.
Naja, der Wusel, der ist ja technisch wahrscheinlich einer von unseren besten Spieler und wuselt sie da immer wieder mal durch, aber werden wir später noch mehr drauf kommen, was dem, glaube ich, einfach dieses Jahr oder diese Saison fehlt, ist einfach das Erfolgserlebnis. Also in der dritten Liga, ich meine, zweite Liga technisch anspruchsvoller und da gehen da halt einige Aktionen einfach nicht so aus, wie wenn du irgendeinen Haken schlägst, sondern ein bisschen ausgepufftere Verteidiger, aber dem fehlt halt einfach das Erfolgserlebnis. Also wenn du das 1-1 so machst, kriegen wir an, das Spiel ist eine Floskel, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber hätte vielleicht den Zahn ziehen können.
Ja, glaube ich nicht. Du musst dich ganz, tut mir leid, wenn ich dir da widerspreche. Ich glaube einfach, wir waren so, wenn ihr das 1-1 gemacht hättet, glaube ich, dass wir, glaube ich, richtig wütend geworden wären. Weil wir man soll ja nicht sein Gegenüber nicht mehr in so Interviews unterbrechen, aber ich fand, wir waren einfach zu überlegen. So. Ja, und wir hatten wieder so Ballbesitzphasen, wo wir uns genug Räume, wo wir immer wieder die Räume nutzen konnten, um dort reinzukommen. Aber dennoch, was mich dann wieder gewurmt hat, und vielleicht ist es das auch, was dann aus deiner Seite vielleicht das andere Spiel gewesen wäre, wenn wir hatten so leichtfertige Ballverluste und Paulsen konnte immer wieder an der linken Seite durchgehen, zwar nie zwingend, aber wenn ihr jemanden hättet, der vorne Chancen kreieren könnte, warum klappt das bei euch nicht?
Ja, es ist tatsächlich auch so ein Thema, wobei diese Flankenbälle uns schon länger irgendwie begleiten. Ich sage einmal so, da wäre in so einem Spiel wahrscheinlich so ein Stefan Kutschke, so ein Riesenbaum, gut gewesen, der vielleicht irgendwo mal den Schädel hinhält oder da einfach in den Raum reinläuft und den Kopf hinhält. Und da fehlt uns ein Stück weit die Kreativität und vielleicht da machen wir einfach, man sieht das bei den Flanken, da steht keiner in der Mitte, ja. Das Gefühl für Räume und für den richtigen Moment. Also die Flanken sind teilweise gar nicht so schlecht, aber ja, irgendwo weit hinter den zweiten Pfosten und dann irgendwie vergucken, um den scharf zu machen, den Ball, das ist halt in Summe dann einfach immer ein bisschen stümperhaft.
Liegt es vielleicht auch daran, dass Paulsen noch nicht so lange bei euch ist und die Laufwege noch nicht so gut kennt seiner Stürmer, dass die oder die Position der Stürmer noch nicht so gut kennt?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Grund, hat es sein Startelf-Debüt gegeben gegen euch am Sonntag, aber ich muss sagen, allein schon von den Referenzen her, also was in Gladbach, was man so über ihn gehört hat, ich glaube, es ist schon ein Spieler, der uns da auf jeden Fall weiterbringen wird. Man, das braucht ja, natürlich immer Zeit, dass solche Dinge wachsen. Gut, jetzt haben wir einen siebten Spieltag, aber manche Mechanismen brauchen ein bisschen länger.
Also diese Ballverluste zogen sich ja auf beiden Seiten irgendwie durchs Spiel, durchs ganze Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit. Ich war mal sehr froh, dass wir Aremu haben, der wie so ein Ballmagnet euch die Bälle abgenommen hat, die Zweikämpfe gesucht hat, gewonnen hat und dann wirklich hinten aufgeräumt hat und mit einfachen, kurzen Pässen quasi dann zu Hartelt oder zu Irving versucht hat, dass die das Spiel aufbauen. Fand ich immer sehr, sehr gut. Fand ich mega gut in der ersten, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit. Ich bin gerade großer Aremu-Fan. Big love. Muss ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie du den gesehen hast, von deiner Seite aus.
War im Mittelfeld ein absoluter Staubsauger und wie du schon gesagt hast, ihr habt die Mittelfelder einfach die Räume mega schnell überbrückt, die man euch natürlich auch sehr großzügig überlassen habt, aber das ist ruckzuck von hinten rausgespielt nach vorne und Aremu war super, war ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Das Spiel wurde dann ein bisschen so ab der 36. Minute nach der Chance von euch zum 1-1, war es dann so ein bisschen ruhiger. In der 44. Minute war es dann auch nochmal aufregend. Dann kam der VAR zum Einsatz. Ich wunderte mich zu Hause so ein bisschen, dass er keinen Elfer pfiff, weil dann so richtig angelegt fand ich den Arm vom Abwehrspieler nicht. Liegt er falsch oder sahst du das auch von deiner Position, du hast ja im Pressebereich gesessen, wie hast du die Situation wahrgenommen?
Ich habe das tatsächlich auf die Schnelle gar nicht so direkt wahrgenommen, ein bisschen gewundert, warum es jetzt einen Videobeweis gibt. Es waren auch die Reklamationen von unserer Mannschaft auch relativ überschaubar, fand ich. Also,
ja. Ich hatte immer das Gefühl, man hätte sich nicht beschweren können, wenn der den Elfmeter gegeben hätte.
Aber ja, ist beim Handspiel immer, also es wird wahrscheinlich nie die optimale Lösung geben, ist ja die, wo es jetzt gibt, nicht so zufriedenstellend irgendwie. Also das ist immer so, ja, 50-50 ein bisschen.
Ja, immer noch. Aber Mike ist ja Schiedsrichter, der kann da ja klar vielleicht nochmal in seiner Lage Bezug drauf nehmen. Dann hatten wir in der 45. Minute die schönste Vorlage der Saison. Giré mit der Schulter auf Ditgen, also so ein Kontaktfußball durch die Abwehr ausgehebelt mit dem Pass mit der Schulter. Und Ditgen, schade, Junge, dass du den versemmelt hast. Echt. Tor des Monats gewesen, alleine wegen der Vorbereitung, wegen der Vorlage. Ich hatte das Gefühl, dass wir mit einem sehr verdienten 1-0 in die Halbzeit gingen. Oder hastest du das irgendwie anders in Erinnerung?
Na, also nachdem das St. Pauli gegen Buntic war, also wir hätten uns über 3 oder 4-0 nach der ersten Halbzeit nicht beschweren dürfen, definitiv. Also das war von den Torchancen her ein ganz, ganz klares Übergewicht von euch. Ganz, ganz klar. Und ich muss auch sagen, diese Szene, wo Buntic, muss man dazu sagen, hält das Ding gegen Ditgen aber auch nochmal überragend, wo er rausgeht, sie ganz, ganz groß gemacht. Aber ja, mit einem Kontakt drei Gegenspieler stehen gelassen, da hat man halt auch einfach gesehen, dass wir da viel zu hoch stehen und auch viel zu unkoordiniert. Ja. Aber das musst du halt erstmal so clever spielen. Das
ja, fand ich auch.
Und so unkompliziert.
Ich habe mir das immer wieder in der Wiederholung angeguckt. Ich hatte einfach so, krasser Typ, macht der geil. sowas beim FC St. Pauli zu sehen, das ist halt irgendwie so, mir läuft gerade so eine kleine Träne, so eine ganz kleine Träne kullert mir gerade so durchs Gesicht. Ne? Muss man, das ist
ja, also, schön. Also aus neutraler Sicht war das auch mega vorgetragen. Also das muss man jetzt schon mal lassen. Also bei allem Frust über die Niederlage, aber das war mega Angriff, ja. Klar. Ja.
Dann ist, also sind wir jetzt mit der Halbzeit, ersten Halbzeit so ein bisschen durch. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Weil also ihr kamt, wart relativ präsent sofort in der 48. Minute, kam ja dann Schmidt ganz gut durch und hatte nur knapp übers Tor gezielt. Schade, dass er den nicht gemacht hat, oder? Also das war ja seine zweite Chance irgendwie in dem Spiel. Der muss sich mal belohnen, der Junge.
Ja, der muss sich belohnen und ich glaube gegen Bremen, also das war immer die drei Chancen, die er hatte, waren ja gegen Bremen, die zwei gegen euch, immer die gleiche Situation, so mehr oder weniger allein auf dem Torwart mit seinem bulligen Körper und dann knallt er das mit viel zu viel Power übers Quergebälk drüber. Ja, das wäre halt, wäre auf jeden Fall gut gewesen, das 1-1, dass man halt, wie gesagt, nach der Halbzeit da den Ausgleich macht. Aber ja.
Nichtsdestotrotz kam ja dann das 2-0. Wir haben ja weiter Druck gemacht. Und auch das wieder sehr schön rausgespielt. Dietgen Suff hatte aber auch wirklich keine Probleme, da diesen Kopfball reinzumachen. Diese Flanke von Lead Paccarada sehr schön gezogen aus dem Halbfeld. Und Dietgen musste den einfach nur einnicken. Da war Buntic auch ohne Chance. Wie kann er denn so viel Platz haben, bitte? Was ist denn da los bei euch in der Zuteilung?
Ja, das ist war gegen euch, war am Sonntag mega auffällig, dass vor allem im 16er unglaublich viele Räume da waren. Was aber ich tatsächlich da noch kritischer gesehen habe, war das Verhalten eben dann, wo der Ball auf Paccarada kommt, dass du da nicht irgendwo einen Fuß dazwischen bringst und dann, dass Gebauer nicht nachrückt und den Paccarada zumindest die am Flanken verhindert.
Ja.
Genau, und das meinte ich ja in meinem auf Twitter, dass das unglaublich auffällig ist, auch schon gegen Bremen und auch gegen Darmstadt. Wenn Mannschaften über die Außenbahn kommen, sind wir da irgendwie blank. Also da geht keiner drauf, da gibt es kein Entgegenkommen, dass man irgendwie versucht, einen Fuß einzubringen, abzudrängen, wie auch immer, und einen Angriff zu unterbinden. Und das war ja nur mit dem Fehler im Zentrum auf jeden Fall das, was zu dem 2-0 geführt hat. Das ist zu einfach. Viel zu einfach.
Viel zu einfach, ja. Das fand ich auch. Also das sah auch als in der Entstehung sehr, sehr einfach aus. Leider Gottes. Also da hatte ich auch dann gedacht, so auch Mann, Dietgen, schön, dass er sich belohnt hat. Der hat so viel Aufwand betrieben. Im Gegenzug direkt wieder eine Chance für euch. Eckhard Ayensa mal wieder. Chance zum 2-1, auch knapp verpasst. Stattdessen hat Guido Burgstaller 10 Minuten später das 3-0 erzielt. Danach war der Drops irgendwo gelutscht. Aber auch da muss man nochmal sagen, Abwehrverhalten relativ mangelhaft. So,
ja.
Das ist ja kurz im Vorgespräch.
Ja, ich weiß nicht, wer die Flanke geschlagen hat auf den zweiten Pfosten, aber der Ball war da eigentlich tot. Also der Ball war tot. Schröck kommt dann nicht hoch. Jerry verlängert das Ding, macht den Ball scharf und dann steht der Burgstaller im 16er und also wo ich die Szene gesehen habe, glaube ich, kriegt einen Vogel. Da war weit und breit kein Mensch zu sehen. Ja. So völlig, völlig frei. Kann er sich nicht raussuchen, wo er hinschießt. Ja. Und das war halt genau wieder das Gleiche. Du musst halt, dass die Flanke kommt, meinetwegen, aber dann musst du gucken, dass du den Ball am zweiten Pfosten irgendwo hinköpfst. Von mir, da gibt's halt eine Ecke von mir aus. Egal. Ja. Aber du musst diesen Ball, der darf nicht nochmal scharf gemacht werden. Das ist halt einfach zu einfach. Ja, und Burgstaller macht es halt dann so, wie er es macht, gell?
Ja, also das war auch
so Burgstaller-Tor.
Ja, super, super schön einfach in so einen freien Raum reingelaufen. Das war wirklich, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anschaut, das war ja wirklich fast 10 Quadratmeter Platz im gegnerischen Strafraum. Kommt von rechts, vom rechten Strafraumreck oben eingelaufen und kann da locker einschieben. Also da musste er nicht mal Wumms dahinter bringen. Das war einfach nur easy an rechten Pfosten rangezogen. Hat er schon geil gemacht. Aber es war dann noch so ein bisschen so der Stecker bei euch, fand ich. Danach kamen ja auch die ganzen Wechsel. Wir haben Benatelli gebracht für Burgstaller. Der nicht wirklich begeistert darüber war, dass er ausgewechselt wurde und von Timo Schulz dann auch mal kurz ein bisschen Streicheleinheiten bekommen hat. Dann kam auch Buchtmann für Hartl. Und bei euch kam, hatte gleich einen Dreifachwechsel vorgenommen, Kaya für Schmidt, Franke für Paulsen und Bujelab für Gebauer, glaube ich.
Genau, ja.
War das? Schmidt, bis auf die Chance, die anderthalb Chancen, fand ich sehr unauffällig. Paulsen und Gebauer eigentlich okay. Bis auf, dass sie das, was du meintest, in der Rückwärts-, in der Defensivbewegung nichts, keine Flanken verhindert und Gebauer auf seiner rechten Seite hatte halt auch echt zu tun gegen Lennart. Paulsen fand ich hingegen sehr okay, der ist immer wieder durchgebrochen, oder hast du das anders in Erinnerung?
Nee, fand ich auch so. Bei Gebauer war ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, weil er mal gegen Bremen eigentlich auch nicht so, dagegen Sandhausen, fanden jetzt nicht so auffällig. Man, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen und vielleicht müssen da die Laufwege und Mechanismen noch mal ein bisschen geschliffen werden, aber ja, der Wechsel war nachvollziehbar.
Ja. Ich hatte das Gefühl, nach dem Wechsel mussten sich beide Mannschaften erstmal wieder neu finden, so ein bisschen. Und ihr konntet das so, konntet dieses Finden mit zum 3-1 durch Röhl nutzen, den ich persönlich sehr auffällig fand. 19 Jahre alt, glaube ich, ne?
Ja.
Der wird noch seinen Weg gehen. Und lieber Herr Bornemann, wir sollten den mal im Auge behalten.
Twinkle. Bitte die Augen zumachen.
Der war schon sehr auffällig.
Ja, Röhl ist ein Phänomen, eigentlich genauso wie Bübel, ja, weil das blutjunge Jungs sind. Aber beide sehr, sehr feine Füßchen, wobei Bilby ja jetzt nicht so auffällig war gegen St. Pauli. Aber Röhl da im Zentrum, ich glaube, das ist jetzt seine Position da, und den offensiven Part zu machen, läuft unglaublich viel und ist ja dann einmal wieder mal für so einen Überraschungsmoment gut, weil du musst dann einmal nochmal 16 Meter einfach mal abziehen und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja. In dem Fall funktioniert man. Ich habe es ein bisschen mitgeholfen, aber der war wahrscheinlich so aufs Tor gekommen.
Ja, ich glaube aber, dass Vasili den auch gehabt hätte, aber der war ja dann auch sehr gut abgefälscht. Aber das musst du ja, kannst du ja mit einkalkulieren fast in so einem Angriff. Der hatte auch sonst noch, ich fand ihn aber jetzt nicht nur, dass er den Zug zum Tor hatte, der war auch defensiv stabil und hat sich kurz danach auch gleich die gelbe Karte für ein schickes Foul abgeholt. Das war
doch. Der kann schon zirklangen. Also ist mir in der zweiten Liga bei anderen Spielen auch schon aufgefallen. Also dafür, dass er so jugendhafter ausschaut, in Anführungsstrichen, mit 19, aber der kann schon mal richtig zirklangen. Also da ist relativ schmerzhaft, aber sowas brauchst du in der zweiten Liga. Da darfst du nicht so viel Respekt sagen.
Ja, ich fand das echt, ich dachte, dafür, dass er 19 ist, hat er Medic ordentlich auf den Knöchel gehauen. Mhm. Das hat man schon ganz gut gesehen. Medic musste dann auch nachher ausgewechselt werden. Aber vorher konnten wir direkt im Gegenzug zu eurem 3-1 quasi mit dem schönsten Angriff des Tages die endgültige Entscheidung einläuten, nämlich Buchtmann im Doppelpass mit Giré, die ganze Abwehr aufgezogen, sich einen Platz gesucht und dann mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck gezogen. Fand ich schon sehr schick. Da wart ihr aber auch meilenweit wieder vom Gegenspieler entfernt und kam nicht in den Zweikampf. Das ist auffällig gewesen, was für ein Tempodefizit ihr habt.
Es war ganz interessant, weil der Vize- oder Vertretungskapitän Michael Heinloth vor uns hat nach dem Spiel gesagt, dass vor allem eben das Thema Abstände zwischen den Ketten bei der Rückwärtsbewegung überhaupt nicht passt haben. Also wenn vorne die Stürmer angelaufen sind, ist das Mittelfeld nicht durchgerückt und bei der Rückwärtsbewegung war es dann ähnlich. Ja. Und das hat man auch gesehen, im Mittelfeld war faktisch so viel Platz für euch und dann war halt auch zwischen Verteidigung und Mittelfeld so eine riesen Lücke. Ja. Und die habt ihr mit zwei, drei Doppelpässen oder Pässen ausgehebelt, dann noch einen kurz vom 16er und dann war das Ding gelesen. Und das ist halt zu einfach. Und da muss man dringend an die Abstimmung ran oder halt dann vielleicht gucken, dass man dann doch ein bisschen mehr vielleicht auf Ballbesitz geht und sagt, man lasst sie den Gegner so zurechtlegen und weniger Risikobereitschaft. Also das war brutal auffällig. Das war wirklich brutal auffällig.
Du hast das richtig gemerkt, wenn Hartelt quasi seine Position auf der linken Seite so ein bisschen aufgegeben hat oder seine Position aufgegeben hat und mit auf die halbrechte Seite gewechselt ist, wie schnell wir da durchgekommen sind. Ja, dass da keine Zuordnung mehr stattfand mit Irvine und Chiré, der immer wieder zwischen dem großen Platz, den du in der Kette hattest, den du gerade angesprochen hast, der immer wieder da anspielbar war. Das ging viel zu schnell für euch. Ja, das muss man leider sagen. Da müsst ihr echt noch dran arbeiten, weil sonst sehe ich da auch echt, das wird schnell zappenduster. Aber ja. Wir haben letztes Jahr auch echt, 17 Spieltage unten drin gestanden und sind dann hochgekommen. Also, es kann alles wieder gut werden. Vielleicht braucht ihr nur ein, zwei Spieler, die das quasi dieses Quäntchen dann, dieses Rädchen drehen und dann passt das schon wieder. Genau, nach dem 4:1 haben beide Mannschaften nochmal so um die 80. Minute gewechselt. Bei uns kam Ritzka für Pacarada zu seinen Einsatzminuten. Preisinger kam bei Linzmeier für euch. Dann hatte ich eigentlich das Thema, dachte ich so, wow, jetzt ist auch alles durch, ne? Jetzt ist die Luft raus. Und dann auf einmal schon wieder Eckart Ayensa, mein alter Freund. Direkt durchgelaufen mit so einer Riesenchance zum 4:2, aber lupft ihn knapp dran vorbei. Das fand ich auch so, da fand ich uns ein bisschen blauäugig. Jedes Mal kommt er durch und er hatte zwei große Chancen, das Spiel hätte dann auch 4:3 ausgehen können, wenn er seine Dinger macht, ne? Muss man mal so sagen.
4:3 hätte ich gern genommen. Ja, das ist, was ich vorher eben angesprochen habe, das sind so Situationen, glaube ich. Ich weiß nicht, da ist das ja irgendwie der Wurm drin und der Bursche, der arbeitet wirklich hart und der braucht einfach dieses eine Tor jetzt einmal, dass einfach der Schalter umklickt ist und dass er dann dran ist, weil das halt auch total knapp vorbei war. Also du hast da so zwischendrin gedacht, so, ja, der schlägt jetzt schön im zweiten Pfosten daneben ein. Nein, natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein bei so einem Spielstand, aber ja, ist bitter. Ist bitter, weil das, glaube ich, einfach auf den Kopf extrem wichtig wäre, um das Erfolgserlebnis zu haben jetzt.
Ja, ist ja, vor allem für die kommenden Spiele, es kommen ja weiterhin schwere Gegner auf euch zu, deshalb, naja. Dann kam es nochmal zum fleißigen Durchwechseln. Bei euch war Hawkins für Lübja, wir hatten eine Gigala für Zander und Beifuß für Medic. Und irgendwann war die Messe dann gelesen. Am Ende hatten wir 60% Ballbesitz. Ich weiß, Tim, Ballbesitz entscheidet keine Spiele. Was man aus dem Ballbesitz macht, ist das Entscheidende. Wir haben daraus doppelt so viele Torschüsse gemacht wie ihr, nämlich 20:10 und hatten eine deutlich bessere Passquote und fast dreimal so viele Ecken, also 8:3. Ich glaube, verdient gewonnen, umreißt es ganz einfach richtig. Hat dir an der zweiten Halbzeit eigentlich irgendwas bei euren Chancen gefallen? Und wenn ja, warum?
Nee, war jetzt eigentlich nicht viel dabei, wenn ich ehrlich bin. Also, da müsst ihr jetzt wirklich überlegen und dann wird es, glaube ich, ein Schmarrn. Aber ja, keine Ahnung. Also, da war eigentlich nichts dabei, was mir da gefallen hat. Also, wenn du 3 Gegentore kriegst, ja, bleibt wenig übrig.
Ja, aber es ist zumindest habt ihr früh angelaufen und habt mehr versucht, ein stärkeres Pressing zu fahren in den ersten 10 Minuten. Darauf lässt sich doch auch ein bisschen aufbauen, aber naja, sorry. Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir spielen am nächsten Samstag um 13.30 Uhr auswärts gegen den KSC. Das VDS von Yannick kommt dann laut unserem Plan am Mittwoch. Gegen wen spielt ihr? Wann und gegen wen?
Samstag 13.30 Uhr gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
Ei, da schau her.
Ja, also ein Gegner, wo wir uns traditionell immer nicht so leicht tun, aber hilft ja nichts. Bock muss umgestoßen werden.
Boah, das ist auch so ein super Spruch, ne? Thomas Doll, sein Freund. Oh Mann, ey. der Bock muss umgestoßen werden. Oh Gott. Ja, Max. Famous Last Words. Hast du noch was zu sagen?
Nee, ich wünsche euch alles Gute für die restliche Saison. Wir sehen uns ja dann in der Rückrunde wieder bei uns und ja, viel Erfolg und nochmal Gratulation zu dem Sieg, weil das gehört zum Sportsgeist und zur Fairness auch dazu.
Dann vielen Dank dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich für das super nette Gespräch, Max, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wünsche euch auch viel Glück für den Rest der Saison. Vielleicht kriegt ihr die Kurve. Ich würde mich freuen, damit wir auch nächstes Jahr wieder zusammen sprechen können. Und an euch da draußen, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund und immer schön. Aha, tschüss.